freut mich, dass wir unser Studium der Heiligen Schrift über den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge fortsetzen können heute. Und wir wollen dort beginnen, wo wir in der letzten Stunde aufgehört haben, nämlich beim Sündenfall, bei dessen Folgen und dessen Konsequenz. Und ich möchte ein klein bisschen einen Unterschied machen zwischen Folge und Konsequenz der Sünde. Und deshalb möchte ich das gerne in eine Tafel, in eine kleine Tabelle hineintun. Wir haben hier den Sündenfall. Des Menschen. Und dieser Sündenfall bringt Folgen nach sich und er bringt Konsequenzen nach sich. Die Folgen, könnte man sagen, sind das, was sich im Menschen selbst verändert, das nicht jetzt, sage ich jetzt mal, wie die Konsequenz von Gott gegeben ist, sondern einfach das, was mit dem Wesen Mensch passiert, passierte, als er sündigte. Was das bedeutete, dass ihm die Augen aufgetan wurden, das sind die Folgen. Er sah, dass er nackt war. Er sah, dass er Angst hatte. Und man kann sagen, dass er sich von dem fürchtete, wo er sich hätte nicht fürchten müssen. Das heißt, er hatte keine klare Richtung jetzt mehr, wo er vertrauen konnte und wo nicht. Er war nackt, er hatte Angst, er war blind. Und ich möchte das sagen gegenüber sich selbst. Blind gegenüber sich selbst, er war gefangen. In den Schlingen der Lüge, des Selbstbetrugs. Und die Folge war, dass er, ich sage jetzt mal geistig, tot war, nämlich er tot war, nämlich er hatte keine Chance mehr, das Gesetz zu erfüllen, in das er hineingelegt worden war, und war somit der völligen Selbstzerstörung ausgeliefert. Die Konsequenzen, die kommen von Gott. Sie haben nicht den Zweck, den Menschen zu zerstören. Das ist das Richten der Sünde. Und da hätte ich noch mal eine Tabelle weiter machen können, eine Spalte. Die Konsequenzen, die von Gott kommen, sind dem Menschen jetzt die Folgen seines Falles zu erklären, zu helfen, ihm zu sehen, dass er nicht das ist, was er ist, ihm zu helfen, aus der Nacktheit, aus der Angst, aus der und so weiter herauszukommen. So, deshalb geht Gott die Konsequenzen, die kommen, und wir haben gesehen, dass die Konsequenz etwas ist, was Gott der Schlange auferlegt, ihr voraussagt, dass sie zertreten wird von dem Samen der Frau. Aber dem Menschen, der Eva, sagte, du hast Verlangen nach deinem Mann. Keine Unabhängigkeit, wie man denkt, du hast Schmerzen bei der Geburt. Der Mann wird über dich, du wirst beherrscht werden. Der Mann, sagt er, Dornen und Disteln. Schweiß, eine nicht wirklich physiologische Anstrengung. Du musst merken, etwas musst du tun, was du vorher nicht tun musstest. Und letztendlich wirst du sterben. Und damit ist der Tod gemeint, der vorübergehende Tod. So, die Konsequenzen, und es möge noch mehr sein, die Gott dem Menschen gegeben hat. Er hat sie nämlich aus dem Garten herausgetan. Der Zugang nach Eden war Zugang zum Garten, wo sie gewohnt haben. Eden war zu. Somit hatten sie Konsequenzen, die Gott ihnen auferlegte, um ihnen bewusst zu machen, dass das, was sie jetzt über sich glaubten, nicht stimmte. Also Gott gibt nicht eine Konsequenz im Sinne einer Strafmaßnahme, die den Menschen zerstört, sondern die dem Menschen helfen soll. Ja, sie ist eine unangenehme Sache, aber die Konsequenz ist deshalb unangenehm, weil das die Folge der Sünde einem sonst nicht bewusst wird. Wenn wir uns noch erinnern, dass die Idee des Menschen die ist durch den Sündenfall, dass er jetzt unabhängig ist. Auf geistiger Ebene, dass er jetzt unabhängig ist. Er denkt jetzt, er ist Gott, ja, er kommt aber hat diese Folgen, die sieht er, aber er erkennt nicht, dass sein Problem eines ist, das er selber nicht erkennen kann und nicht lösen kann. Die Folge der Sünde hier können wir auch noch sehen, die Anschuldigung, ja. Wir sind nackt, wir haben Angst vor Gott, aber wir schuldigen an. Andere an für unseren Zustand oder für unser Handeln. Was natürlich wiederum ein tiefer Selbstbetrug ist. Andere können uns nie dazu zwingen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und dennoch denken wir, dass das möglich ist. So, lass uns diesen Gedanken festhalten. Die Sünde hat für den Menschen selbst furchtbare Folgen. In seinem Innersten, in seinem Geist hat sich etwas geändert, das vorher nicht da war. Er hat jetzt den Eindruck, denselben, den Luzifer hatte, von sich selbst, dass er unabhängig ist. Er denkt jetzt, er ist jemand, während er nichts ist. Und jetzt kommt Gott mit den Konsequenzen und die Konsequenzen sollen den Menschen helfen, seinen Zustand zu sehen, damit er nochmals da rauskommt. Als Gott den Menschen schuf, als er die vielen Welten schuf und sie aussetzte dem Test sozusagen der Treue, der Abhängigkeit, so wusste er von dem Fall des Menschen. Und er machte einen Plan, wie kann er den Menschen zurückholen, auch wenn dieser jetzt von dem Baum isst und sich verführen lässt. Und gleich nach dem Fall des Menschen kam dieser Plan in, ja, er begann zu wirken. Deshalb starb der Mensch nicht an dem Tag körperlich, aber er starb geistig. Er kam in den Tod. Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, kommt vom Tode zum Leben. Das heißt, der Mensch, der in dieser Gefangenschaft der Folge seiner Sünde oder der Sünde unserer Vorväter ist, dieser Mensch kommt vom Tod zum Leben. Deshalb hat Gott den Menschen am Leben erhalten, physisch, obwohl er nun geistig tot war, weil dieser Plan begann zu wirken, dass der Mensch errettet werden kann, dass er sozusagen nochmals dazu kommen kann, mit Gott es zu versuchen, oder wenn Gott sein Vertrauen gewinnt, dass er wieder umkehren kann aus der Situation, in der er ist, und wieder nach Eden in seine Heimat zurückkehren kann. So, Gott hat einen Plan gemacht, um den Menschen aus dieser Situation, in die er hineingekommen ist, zu befreien. Dieser Plan ist letztendlich das, was wir anschauen wollen, wie er sich auswirkt auf den gefallenen Menschen. So, in seinem Plan will Gott den Menschen wiederherstellen. Er soll wieder zu der Würde kommen, die er in Eden hatte. Und er soll nochmals die Chance haben, zu sehen, dass er ein abhängiges Wesen ist und nicht ein unabhängiges auf geistiger Ebene. Und das ist die Gnade Gottes, die er bringt dem gefallenen Menschen. Und als erstes versucht er, diesen Plan dem Menschen deutlich zu machen, indem er ihnen eine Lösung erklärt. Und er macht es ganz praktisch, da sie ja jetzt nackt waren und nur mit Blättern bedeckt, so nimmt Gott zwei Lämmer und er tötet diese Lämmer vor ihren Augen und macht ihnen Kleider aus dem Felle dieser Tiere. So, der Mensch ist nackt und durch die Gnade Gottes bekommt er ein Kleid. Das seine Blöße abdecken soll. Dieses Kleid, dieses Opfer macht Gott deutlich, dass weil ihr gesündigt habt, weil ihr gefallen seid in diesen furchtbaren Zustand, kommt ihr aus diesem Zustand nur heraus durch den Tod. Das heißt, der Tod muss durch den Tod sozusagen weggetan werden. Und der Tod, ja, von Nacktheit zum Kleid zu kommen, geht nur über den Tod. Das heißt, etwas im Menschen muss sterben, damit er von der Nacktheit wieder zur Angezogenheit kommen werden kann. Der Tod des Tieres war notwendig, um zu zeigen, dass der Zustand, in dem der Mensch gekommen war, so nicht mehr lebensfähig war. Und aus diesem Zustand sollte er durch den Tod herauskommen. Da er aber das für sich selbst nicht tun kann, weil dann wäre er ja weg, hat Gott ein Lamm ausgesucht, einen Erlöser geplant, der kommen sollte und für den Menschen das, was der Mensch für sich selbst nicht mehr tun kann, zu tun, damit er dann wieder frei sein kann, wieder angezogen, wieder sehend, nicht mehr blind. Und vielleicht können wir diese Folgen hier anschreiben. Durch den Tod, wenn ich hier blind bin, komme ich durch den Tod zum Sehen. Wenn ich hier gefangen bin, komme ich durch den Tod zur Freiheit und so weiter. Das heißt, das einzige Mittel, das Gott hat, um das Übel, das in uns passiert ist, die sündige Natur, die entstanden ist, ist, sie zu töten. Und er veranschaulicht das durch ein Lamm. Ja? Das Lamm, das unseren Heiland darstellt, der sterben muss, weil er muss etwas in dem Menschen töten, was der Mensch selbst in sich nicht mehr töten kann, damit der Mensch erlöst wird. Und er muss das töten in sich, um dem Menschen dadurch wieder die Möglichkeit zu geben, durch diesen Tod frei zu werden. Aber der Tod Jesu beschreibt letztendlich meinen Tod. Ja? Die Blindheit muss sterben, damit ich sehen kann. Die Gefangenschaft muss getötet werden, damit ich frei sein kann. Das heißt, in mir muss eine Veränderung stattfinden, damit ich wieder vom Zustand des Gefallenen in den Zustand des nicht gefallenen Menschen zurückkehre. Weil das ist das Ziel Gottes, des Erlösungsplanes. Die Nacktheit muss wieder gekleidet werden, der Blinde muss wieder sehend werden, der Gefangene muss wieder frei sein, der Beschuldigende muss wieder liebevoll werden. Vielleicht können wir das auch hin tun, der Ankläger. Jeder, der anklagt, ist von einem falschen Geist geplagt, also von dem Geist des gefallenen Menschen. Ich muss zum Liebenden, Verstehenden. Menschen werden. So, ich hoffe, wir haben auch diesen Gedanken verstanden. Die Gnade Gottes hat vorgesehen, dass für den Menschen ein Lamm, der Sohn Gottes, kommen sollte, dass er im Menschen etwas, deshalb wurde er Mensch, dass er in sich selbst etwas tötet, die Werke des Teufels tötet, wie wir lesen werden, die letztendlich in mir sind. Und durch die Neugeburt, deshalb der Tod und, wenn man so will, kommt hier die Neugeburt. Ja, in der Bibel finden wir das, die Neuschöpfung. Es muss eine Neuschöpfung stattfinden, aber die kann nur durch den Tod stattfinden. So, ich muss also sterben, damit ich auferstehen kann mit einem neuen Wesen, wo die Folge der Sünde, wo die Unabhängigkeit, die Idee der Unabhängigkeit völlig ausgerottet ist und ich erkenne, ich bin ein geschaffenes Wesen in völliger Abhängigkeit von Gott und dass diese Abhängigkeit nichts Schlimmes ist, keine Gefangenschaft bedeutet, sondern Freiheit und Leben. Also hat Gott Adam und Eva veranschaulicht, was er vorhat. Und so erklärt er ihnen, auch wenn das in der Schrift nicht eindeutig steht, aber aus dem Zusammenhang der Schrift können wir es deutlich sehen, dass Gott es ihnen erklärt haben muss. Wir müssen deshalb auch verstehen, dem Mose wurde diese Geschichte gegeben zu schreiben. Und der Mose hat es ja rückwirkend geschrieben. Nach tausenden von Jahren der Geschichte schon gewesen ist. Deshalb fasst der Mose in 6 Kapitel oder 7 Kapitel 1500 Jahre zusammen. So, das ist nicht, da kann man keine Details im Großen erklären. Aber von dem ganzen Zusammenhang der Schrift können wir deutlich sehen, dass Gott sich Zeit nahm und dem Menschen erklärt hat, was das mit diesem Lamm auf sich hat. Und hat dem Menschen es aufgetragen, das Lamm selber zu bringen aus den Erstlingen seiner Herde. Und warum sollte der Mensch es selber bringen? War es doch nicht Gottes Gabe? Doch. Aber der Mensch muss verstehen, Gottes Gabe ist für ihn. Das heißt, ich muss sterben. Aber weil ich es nicht tun kann für mich, stirbt der Sohn Gottes für mich, damit das sündige Fleisch in mir getötet wird. Das kann ich nur über einen Erlöser erreichen. So, deshalb muss der Mensch selbst das Opfer bringen. Wenn wir es dann sehen durch die ganze Heilige Schrift, ist es nicht Gott, der das Opfer bringt. Gott gibt das Mittel für das Opfer. Das Lamm kommt von ihm. Aber letztendlich wird das Lamm nicht von Gott getötet, sondern es ist unsere sündige Natur, die den Tod des Lammes und den Tod Jesu notwendig macht. Das Übel in uns muss sterben. Deshalb musste Christus dieses Übel auf sich nehmen, um es endgültig am Kreuz wegzutun und wir durch ihn, durch den Glauben an ihn, durch das, was er erreicht hat, genau dasselbe erreichen wie er. Und so haben wir die erste Geschichte hier in der Heiligen Schrift zwischen den ersten zwei von zwei sündigen Menschen geborenen Wesen. Wir haben zwei Brüder, den Kain und den Abel. Und wir bekommen eine Veranschaulichung, die uns viele, viele Dinge lehren kann über den Zustand des Menschen. So, lasst uns das in der Heiligen Schrift ein bisschen lesen und betrachten und dann unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ich lese im 1. Buch Mose ab Kapitel 4, ab Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sagte, ich habe mit der Hilfe des Herrn einen Mann hervorgebracht. Und danach gebar sie seinen Bruder Abel, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Nichts Schlimmes daran. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass Kain von den Früchten des Ackers dem Herrn Opfer brachte. Und Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer gnädig an. Aber Kain und sein Opfer sahen nicht gnädig an. Da wurde Kain sehr zornig und sein Blick senkte sich. Er wurde zornig und er war wütend. So, wir haben hier zwei Brüder, die jeweils ein Opfer bringen. Das eine wird von Gott angenommen, das andere nicht. Warum wird das eine angenommen und das andere nicht? Scheint das nicht so ein bisschen wie die Willkür Gottes zu sein? Wenn wir genau hinschauen, so sehen wir, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Opfer des Kain und dem Opfer des Abel. Abel bringt von Erstlingen seiner Herde ein Lamm und von ihrem Fett. Wenn ihr ein bisschen weiter lest in der Heiligen Schrift, in den Opfer- und den Schlachtriten, die Gott damals dem Volk dann später aufgab, in dem Heiligtumdienst, dann sollte das Fett getrennt werden vom Fleisch des Tieres. Weil das Fett war das Symbol, das können wir wiederum aus dem Zusammenhang der Schrift sehen, war das Zeichen für die Sünde, für die sündige Natur. Und durch das Opfern des Fettes gab der Abel zum klaren Ausdruck, ich, die sündige Natur in mir, muss sterben. Und er musste es am Opfer selbst vornehmen, die Trennung von dem Fett und von dem Tier. Und es auf das Opfer legen. Und Gott vom Himmel, so wie wir auch den späteren Geschichten sehen, hat sein Opfer dadurch angenommen, dass Feuer fiel und es verzehrte. Das heißt, die sündige Natur des Menschen wurde verzehrt. Und das Opfer des Abel wurde angenommen von Gott. Das kann der Mensch nicht selber tun. Er kann es nur bringen. Aber Gott ist derjenige, der die sündige Natur durch Christus zerstört, verbrennt, wegtut, für immer aus unserem Leben. Sicherlich Schritt für Schritt wissen wir, aber am Ende, das versinnelt wird ja das Ende des Erlösungsplanes. Am Ende hier, wenn alles fertig ist, dann ist die sündige Natur für alle Zeiten aus dem sündigen Menschen, dem einst sündigen Menschen, entfernt. Und als jetzt wieder hergestellte Kreatur ist er frei und völlig einverstanden mit seiner Abhängigkeit von Gott. Der Kain ist sich wohl nicht bewusst, dass an ihm ein Problem liegt. Der Kain sagt, ich kann ja das Opfer bringen, was ich will, weil ich tue ja Gott dadurch einen Gefallen. Ja, es gab später auch die Dankopfer, die man brachte in den Tempel. Aber das Sündopfer war notwendig, wo der Tod des eigenen Wesens versinnbildet war oder dargestellt war. Und Kain sah sich nicht in der Not. Kain sah nicht aus Blindheit seines angeborenen sündigen Natur, sah er nicht die Notwendigkeit eines Todes für sein Leben. Also bringt er das zum Opfer, was er denkt, er Lust hat, weil er nicht versteht seine Not. Lässt ihn Gott alleine? Nein. Da sagte der Herr zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht handelst, so bist du angenehm. Handelst du aber nicht recht, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. So sollte der Kain über die Sünde herrschen? Absolut. Durch die Gnade Gottes, durch das Opferlamm damals, konnte er genauso wie Abel durch den Glauben an den zukünftigen Erlöser, der ihn befreit von seiner sündigen Natur, genauso frei handeln, wie wenn der Erlöser schon für ihn gestorben wäre. Und damit hätte er die Sünde beherrscht. Weil ihr seht, aus der sündige, die sündige Natur ist noch nicht Sünde selbst. Die sündige Natur macht uns nur, dass wir sündigen. Und dass wir dann handeln in der Auseinandersetzung falsch. Deshalb sagt er, handelst du aber nicht richtig, das heißt, sündigst du, dann lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Also, mein lieber Kain, lass dich nicht hinreißen, du hast ein Problem in deinem Herzen. Das Ding muss weg, es muss gekreuzigt werden. Da redete Kain mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Da sagte der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sagte, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sagte, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Siehe da wiederum ein deutliches Beispiel, dass die Bibel eine Sprache hat, die manchmal verstanden werden muss. Schreit das Blut schreit nicht. Aber Gott drückt es so aus. Es ist eine Ungerechtigkeit geschehen und diese Ungerechtigkeit schreit nach Vergeltung oder nach richtigem Handeln oder nach Gerechtigkeit. Es muss beglichen werden. Das Blut des Abels schreit und es schreit von Anfang an. Jesus sagt, seit dem Blut des Abels, das vergossen wurde und des Zacharias, seid ihr diejenigen, die im selben Geist wie der Kain lebt. Das gab er den Juden, den Ungläubigen zu seiner Zeit zur Kenntnis. Das heißt, es war derselbe Grundsatz in den Juden zur Zeit Christi, wie auch in Kain. So, sollte Gott jetzt den Kain für seine Tat einfach laufen lassen? Nein, Gott gibt ihm eine Konsequenz für das, was er getan hat. Die Konsequenz ist noch nicht, dass der Richtspruch. Der Richtspruch kommt erst am Schluss. Die Konsequenz ist noch kein Verdammungsurteil, sondern soll eine Hilfe sein, das Ganze doch noch wieder gut zu machen. Soll klar machen dem Kain, was du getan hast, ist falsch, obwohl er es wusste. Aber wisst ihr, auch wenn wir wissen, dass was falsch ist, wenn man dann noch eine Konsequenz dafür hat, dann die wehtut, dann wird man sich so richtig bewusst, wie böse das Böse ist. Wenn man keine Konsequenz hat, dann mag es sein, dass man zwar versteht, dass es gut, falsch war, was man getan hat, aber es bleibt nicht wirkend in uns, dass wir die Grausamkeit unseres Handelns sehen. Deshalb ist Gott gut mit uns und lässt uns in die Konsequenz und gibt uns Konsequenzen, damit wir nicht nur erkennen, wir haben gesündigt, sondern damit wir auch sehen, wie schlimm das Ding ist und es mit aller Gewalt oder ich meine mit allem Willen aus uns selbst heraushaben wollen. Wir wollen es weghaben. Wir wollen dieses Fett, diese sündige Natur, die in einer Situation, wo einer besser handelt wie wir, nervös wird und tödlich reagiert. Das heißt, sie will den anderen töten. Welches ist die Konsequenz? Gott sagt, Vers 11, nun sollst du verflucht sein auf der Erde, die ihren Schlund aufgetan und das Blut deines Bruders von deinen Händen empfangen hat. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir fortan seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Der Kain war erfolgreich in seinem Ackerbau davor. Und jetzt sagt er ihm, du hast in dieser Erde das Blut deines Bruders vergossen. Und diese Erde wird dir nicht mehr geben, den Ertrag dessen, was du pflanzt, weil dass du merkst, dass du einen Fehler gemacht hast, dass du merkst, dass du in einer Not bist, dass du ja nicht vergisst die Situation, in der du bist. Kain aber sagte dem Herrn, meine Strafe ist größer, als auch, dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute aus dem Land und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstill und flüchtig sein auf Erden. So wird es geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sagte zu ihm, wer Kain totschlägt, der soll siebenfach gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, damit ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain von dem Angesicht des Herrn hinweg und wohnt im Land Not jenseits von Eden in Richtung Osten. So hat Gott den Kain bestraft, um ihn zu quälen? Nein. Aber er hat dem Kain deutlich gemacht, Kain, du bist abhängig für dein Leben. Du hast das Leben deines Bruders genommen. Das muss dir doch klar werden, dass das etwas ist, was du, was bezahlt werden muss, was wegkommen muss aus deinem Leben. Und Gott gibt ihm eine Konsequenz, dass er sich dessen bewusst wird, was er getan hat, mit der Möglichkeit, dass er sich bekehrt, dass er umkehrt. Gott will nicht, dass der Kain verloren geht. Deshalb tut er ein Zeichen an ihm, dass ihn niemand totschlägt. Deshalb macht er klar, dass Kain nicht sterben soll an einer, wie soll ich sagen, dass er für diese Tat nicht getötet werden soll. Weil Gott will ihm Zeit geben zur Umwandlung. Er will ihm Zeit geben zur Änderung. Hat Kain sie genutzt? Nein. Kain verhärtete sein Herz immer mal weiter. Und er lief weg. Und er baute eine Stadt und so hatte Nachkommen. Und seine Nachkommen verfielen in den ersten 1500 Jahren so stark, dass am Ende es so war, dass ihre Herzen nicht mehr fähig waren, auf den Geist Gottes anzusprechen. Kapitel 6, Vers 5 steht, als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Denken und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse war. Das waren die Nachkommen des Kains. Da reute es den Herrn, dass er Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und Gott nimmt dann eine Maßnahme, wir kennen sie, mit der Flut. Aber bevor wir zu diesem Punkt kommen, möchte ich noch einmal den Grundsatz deutlich machen, der mir sehr am Herzen liegt, dass wir ihn alle verstehen. Wir alle sind geboren, so wie Kain. Und so wie Abel. Durch die Gnade Gottes können wir alle erkennen, wo die Not ist, nämlich in uns selbst. Und dass diese Not behoben werden muss in uns, nicht außerhalb von uns. Weil die Veränderung durch die Sünde war in unserem Leben passiert. Und nun gibt es natürlich Adam und Eva weiter. Denn Irrtum des Geistes, wie ich ihn nenne, ist weitergegeben von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation. Deshalb braucht jeder Mensch, der geboren wird auf dieser Erde, einen Tod. Er muss sterben gegenüber dieser sündigen Natur. Sie muss entfernt werden aus seinem Leben, wenn er leben will. Sonst gibt es keine Hoffnung für ihn. Und wenn wir das nicht erkennen, werden wir uns auch in den Tod nicht hineinbegeben. Wir werden nicht sehen, dass etwas in uns weg muss. Wir sind nicht willig, so wie Jesus sagt, uns zu verleugnen und unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm zu folgen. Weil wir sehen unsere Not ja nicht. Und das ist eines der großen Dinge, die wir bei Kain sehen. Kain sieht seine Not nicht. Weil er nicht kann oder weil er nicht will. Nun, wir müssen es deutlich sagen, der Kain tut es, weil er nicht will. Das heißt, er gehorcht Gott nicht, weil er denkt, er weiß es besser. Und Gott lässt ihn ja nicht in der Finsternis, er spricht mit ihm und will ihm helfen. Was hätte er noch mehr tun können für Kain? So hat er mit Satan und den Engeln umgegangen. Und so geht Gott mit den Menschen um, wenn er ihn nicht mehr dazu zur Erkenntnis führen kann und der Mensch sich verhärtet, dann kann Gott für den Kain oder für den Menschen nichts mehr tun. Und Kain war zwar verhärtet, aber noch nicht so, dass er nicht erlösungsfähig war. Deshalb hat Gott ihn am Leben gelassen, hat ihm nur eine Konsequenz gegeben, dass er deutlich wird, oh, ich bin ein abhängiges Wesen und was ich getan habe, war falsch. Aber ich habe eine Möglichkeit, durch das Töten des Opfers, durch mein Sterben meiner sündigen Natur, dass ich wieder frei werde. Kain nahm das Angebot nicht an, obwohl er lange lebte. Und seine Nachkommen, viele von ihnen, wenn nicht alle, wir wissen es ja nicht, nahmen es nicht an, sondern verfielen, dass sie dann nur noch zum Richter mussten, das heißt ohne Chance, ohne Möglichkeit der Umkehr. Wenn das Herz des Menschen dauerhaft böse ist, wenn der Geist Gottes nicht mehr anklopfen kann, dann muss Gott den Menschen aufgeben, weil er ist kaputt und irreparabel. Deshalb müssen wir das ernst nehmen. Auch wir mit Verschließung eines jeden Lichtstrahles, der in unser Leben kommt, wird es uns immer dunkler um uns selbst sein und wir werden es immer schwerer haben, dem Licht der Erlösung zu folgen und zu erkennen, dass etwas in uns sterben muss. Zur Zeit Jesus, ich möchte diese zwei Dinge bringen, zur Zeit Jesu in Johannes Kapitel 8, das sind die Juden. Und Jesus sagt ihnen, die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn ihr in meinen Worten bleibt, Johannes 8, Vers 30, 31, dann werdet ihr frei sein. Tut das, was ich euch sage. Genauso wie Gott gesagt hatte damals den Juden und Kain und Abel und Adam und Eva, das Opfer gebe ich, aber ihr müsst handeln. Das Opferbringen war notwendig, der Mensch muss das selber tun, damit wiederum klar wird, ich bin mir bewusst meines Problems. Und ich bin mir bewusst meiner Not nach einem Erlöser. Offensichtlich war das den Juden zur Zeit Jesus nicht mehr bewusst. Sie brachten zwar die Opfer, aber das Ganze war nicht mehr klar. Und so sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Antwort der Juden ist, wir sind nicht frei, wir sind nicht gefangen, uns geht's gut, wir stehen nicht hier, wir stehen hier. Und dann muss Jesus sagen in Vers 34, Kapitel 8, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Tust du noch Sünde? Dann bist du ein Knecht der Sünde. Tue ich noch Sünde, dann bin ich ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Durch wen werde ich frei von der Knechtschaft der Sünde? Durch den Sohn, durch das Lamm. Aber die Juden, sie widersprachen der Sache. Und Jesus muss in Kapitel 44 sagen, im Vers 44 sagen, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, da redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. So wird es deutlich hier, die Juden wollen Jesus töten. Warum? Weil er ihnen die Wahrheit sagt. Ist das nur ihm passiert? Oder passiert es generell? Ist es nicht generell so, dass der Ungerechte den Gerechten verfolgt? Gibt es je eine Verfolgung des Gerechten? Also, dass der Gerechte den Ungerechten verfolgt? Nein. Wie schnell ist der Mensch dabei zu töten? Wisst ihr, dass unser Zorn von der Schrift her schon das Übertreten von der Bergpredigt her, das Übertreten des sechsten Gebotes ist, unser Zorn gegenüber einem Mitmenschen ist, wie wenn sie ihn töten wollen. Oder ist töten. Ihr wisst, die Jünger Jesu, als die einen sie nicht durchlassen wollten, durch ihre Stadt zu gehen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen, dass sie alle sterben? Das ist die sündige Natur des Menschen. Und Jesus sagte, ihr wisset nicht, von welchem Geist ihr getrieben wart. Von welchem Geist waren sie getrieben? Doch nicht von Gottes Geist, oder? In der Situation. Was kam heraus? Ihre tiefe, sündige Natur, die richtet, verdammt, anklagt, zerstört. Das sind wir. Und wir brauchen einen Erlöser. Wir müssen aus dieser Knechtschaft herauskommen, weil wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und Gott, Jesus wollte ihnen klar machen, schaut, was ihr tut, nach dem, was ihr tut, das ist es, ob ihr Knechte seid oder Freie. Und auch heute wird das wohl kaum verstanden in den christlichen, in der christlichen Gesellschaft. Wir alle denken, wir sind erlöst dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist und damit müssen wir der Sünde nicht mehr widerstehen. Wir sehen nicht, dass Jesus nur gestorben ist, damit wir befähigt werden, der Sünde zu bestehen. Der Kain bekam den Auftrag von Gott, die Sünde lauert vor der Tür, du herrschst über sie. Wir müssen die Sünde überwinden durch Christus. Christus kam nicht, damit ich nicht mehr überwinden muss, sondern damit ich überwinden kann. Das ist so ein kleines Detail, das die Christenheit spaltet in eine große Gruppe von Blinden und in eine kleine Gruppe von Sehenden. Weil die einen denken, sie sind erlöst dadurch, dass jemand anders für sie was tut und erkennen nicht, dass Jesus nur das für uns getan hat, was wir nicht für uns tun können, nämlich uns befreien von der Knechtschaft. Aber handeln müssen immer noch wir gerecht. Und der Johannes, der ja das Evangelium schrieb und der, man könnte ja sagen, am nächsten zu Christus ist und wir sollten ja ihm vielleicht doch deshalb Vertrauen schenken, ja, weil er ja so nahe an Jesus war und verstehen, wenn er schreibt in Kapitel 3 vom 1. Johannesbrief, Kapitel 3, ab Vers 4, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Doch dasselbe, wie Gott damals sagte dem Kain, wer Unrecht tut, auf den lauert die Sünde da draußen, du aber herrsche über sie. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, es geht um Christus, um unsere Sünden wegzunehmen. Und es ist keine Sünde in ihm. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn weder gesehen noch erkannt. Wie bitte, Johannes? Wer sündigt, der hat ihn weder gesehen noch erkannt. Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie er gerecht ist. So, hier geht's ums Tun der Gerechtigkeit. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. In mir zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran wird es offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer keine Gerechtigkeit übt und wer seinen Bruder nicht liebt, der ist nicht von Gott. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Und jetzt kommt das, was wir von Kain gelesen haben. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Woher kam Kain? Aus dem Bösen. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Der Abel, Abels Werke waren gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasset. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Wenn jetzt jemand noch Zweifel hat, dass der Mensch aus dem Zustand, in dem er geboren wird, herauskommen muss durch den Tod. Er kann ihn für sich selbst nicht sterben, aber der Sohn Gottes kam, wurde Mensch, tat das in sich selbst für alle Menschen und die Gnade ergibt es uns zur Verfügung einem jedem. Der Sohn kann heute dich und mich genauso frei machen, wie wenn er auf der Erde wäre. Und er kann uns genauso frei machen, wie er den Abel frei gemacht hat, der gerecht handelte, weil er sich dessen bewusst war, dass etwas in ihm sterben muss und dass er abhängig ist von einem Erlöser, der ihn befreit vom schlechten, vom ungerechten Handeln. Hier wird vom Johannes das Ganze sehr klar beschrieben und viele kommen da durcheinander, weil sie meinen, dass das eine einmalige Sache ist. Aber dieser Prozess hier ist keine einmalige Sache, sondern, also dieses Beschriebene ist nicht eine einmalige Sache, sondern ein Prozess. Gucken wir uns den Paulus an, der am meisten geschrieben hat von diesem Prozess. Er sagt, ich sterbe täglich. Jesus hat es deutlich gemacht, dass das ein Prozess ist. Und jedes Mal, wenn als seine Jünger so wütend waren und wollten die anderen alle Feuer vom Himmel fallen lassen und sie töten, dann waren sie doch aus dem Geist des Bösen heraus. Waren sie deshalb Verlorene? Waren sie nicht neugeboren? Doch, sie waren neugeboren. Aber es gibt einen Kampf in Galater 5 zwischen dem Geist, das heißt der göttlichen Natur, die wir von Christus empfangen, deshalb wird das Geist genannt, und der sündigen Natur, die wir angeboren haben, dem Fleisch. Da gibt es einen Kampf, dass wir in jeder Situation wählen müssen, aus wem heraus handeln wir. Und wir können nicht handeln aus dem Geist heraus, wenn das andere nicht gekreuzigt ist. Ich lese es vielleicht, weil ich hoffe, es wird uns bewusst, dass in uns etwas ist, das sterben muss. Und es muss täglich sterben. Ja, in dem Moment, wo es herauskommen will, wenn wir provoziert werden in unserem Leben. Die aber Christus angehören, Galater 5, Vers 24, die haben ihr natürliches Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und mit natürliches Wesen ist die sündige Natur genannt. Aber ihr seht, die Übersetzungen können das nicht deutlich machen, weil auch die, die das übersetzen, und die meisten Menschen begreifen nicht, dass sie in ihrem Herzen ein Problem haben, das gekreuzigt werden muss. Das natürliche Wesen muss nicht gekreuzigt werden. Das heißt, das ist Gott gegeben. Die sündige Natur ist ein nicht natürliches Wesen. Das ist das, was wir vererben, was ein Irrtum ist. Es gehört nicht zum Leben. Deshalb muss es durch den Tod aus unserem Leben entfernt werden. Deshalb kreuzigen die, die Christus angehören, ihre sündige Natur samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, dann lasset uns auch unser Leben im Geist führen. So, es ist deutlich, es ist ein Prozess. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht mehr, wenn er am Ende angekommen ist. Aber er sündigt auch dann nicht, wenn er aus Gottes Geist heraus handelt. Aber wird er provoziert in einer anderen Situation und er handelt aus seiner sündigen Natur heraus, dann sündigt er und beweist durch sein Tun, dass er da an dieser Stelle noch ein Knecht der Sünde ist und einen Erlöser braucht. Man braucht keinen Erlöser mehr, wenn man erlöst ist. Auch das ist ein Gedanke, den ich möchte, dass wir uns klar machen. Erlöser braucht man nur so lange man in der Knechtschaft der Sünde ist. Wenn der Erlöser uns ganz frei gemacht hat, dann sind wir recht frei. Im Himmel braucht keiner einen Erlöser, weil wir da keine sündige Natur mehr haben, weil wir die sündige Natur gekreuzigt haben. Das ist der große Kampf, in dem wir stehen. Und wenn wir nicht verstehen, dass durch die Sünden, durch den Sündenfall in uns etwas passiert ist, was uns zerstört, dann haben wir das Ding nicht begriffen. Dann können wir diese Bibel lesen und durchlesen und die Geschichten kennen und wir können sie anschauen, aber wir werden nicht schlau daraus. Wir werden nicht zu den Überwindern zählen, wenn wir nicht verstanden haben den Grundsatz. Und Gott will uns durch diese ganze Schrift leiten, uns die Grundsätze erklären. Er hat in der Zeit, wo die Menschen so verfallen waren, hat er den Noah gefunden. Der Noah sagt, hat Gnade gefunden, weil er in seinem Herzen, wo war, hier oder hier. Der Noah hat Gott gehorcht. Er hat durch sein Handeln gezeigt, dass in seinem Herzen ein Erlöser wohnt. Er hat seine sündige Natur gekreuzigt und konnte deshalb die Arche bauen. Trotz des großen Druckes der ganzen Gesellschaft um ihn herum geht er alleine mit seinen Kindern in die Arche und es werden nur 8 Seelen errettet von allen, die auf Erden wohnten und lebten zu der Zeit. So, er hat Gott geglaubt, er hat getan, er hat durch den Erlöser gehandelt. Und dann kommt der Abraham. Woraus handelt der Abraham? Der Abraham glaubt Gott und Gott sagt, komm und gib ihm eine Verheißung. Und der Abraham geht aufgrund der Verheißung. Er wendet seinen Glauben an und dass Abraham Opfer gebracht hat, kommt überall vor und zeigt, dass der Abraham wusste, dass in seinem Herzen etwas ist, das sterben muss. Und als er in Sünde fiel aufgrund seines Unglaubens, hat Gott es ihm nochmal deutlich gemacht, indem er sagte, Abraham, ihr müsst beschnitten werden, damit ihr das nie vergesst, damit du nicht denkst, in dir gibt es etwas, was dich erlösen kann. Du kannst dich aus diesem Zustand, in dem du geboren bist, nicht mehr rausholen. Du brauchst einen Erlöser. Du kannst es nicht, Abraham, und du hast es versucht. Du hast versucht, die Verheißung selber zu erfüllen, indem du menschlich gedacht hast und einen Sohn geboren hast, der aber in Sklaverei geboren wurde, nicht in der Freiheit. Christus ist der Sohn der Verheißung. Isaak war ein Zeichen der Verheißung. Er musste auf die Welt kommen als nicht menschlich möglich, weil er kam von Gott und von der Maria. Er kam durch ein absolutes Wunder, genauso wie auch Isaak, der Christus versinnbildet, aus einem Wunder kommen musste. Und dann musste der Abraham diesen Isaak, als er dann erwachsen war, zum Opfer bringen. Brachte er ihn? Ja. Warum? Gott machte Abraham klar, die Sünde kostet das Leben. Und nur durch den Tod kann die Sünde überwunden werden. Und ich lese das aus Hebräer Kapitel 2, dass wir sehen, dass diese Dinge alle in der Bibel stehen. Sie stehen natürlich nicht so eins nach dem anderen, ehe es versuche manchmal zu machen, sondern sie stehen verteilt, weil Gott hat es so geschrieben, dass unser Geist aktiv ist und wir forschen und sehen und Dinge zusammenbringen und nicht, wie soll ich sagen, müde werden im Forschen. Kapitel 2, Abvers 14. Weil nun die Kinder Anteil an Fleisch und Blut haben, ist auch er dergleichenmaßen beteiligt, um durch den Tod den zu vernichten, der die Gewalt des Todes hatte, nämlich den Teufel. Wo hat Christus den Teufel überwunden, wenn nicht in sich selbst? Er, Christus, stand ein Sieger. Am Kreuz hat er gesiegt über das, was er angenommen hatte im Fleisch und Blut von seiner Mutter. Und er hat gesiegt über den Bösen. Hat er ihm den Kopf schon zertreten? Nicht wirklich. Das kommt noch. Aber er hat ihm seine Macht genommen. Aber die Macht hat er ihm genommen schon zu Abels Zeiten. Schon der Abel konnte frei sein von der Macht des Bösen und konnte durch den Tod des Opfers, an das er glaubte, vorausblicken, nicht nur vorausblicken, sondern in seinem Leben erfahren, dass er frei sein kann von der Sünde. Um durch den Tod den zu vernichten, der die Gewalt des Todes hatte, nämlich den Teufel, um die zu erlösen, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen oder wegzunehmen. Denn wohin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Christus musste versucht werden. Christus musste im Kampf stehen und er musste das Ding besiegen und am Kreuze vernichten, damit wir heute Nutznießer dieser Gnade sind. Und wie gesagt, weil es ja galt von Anfang der Welt an, so war es ja selbstverständlich, dass der Abel und der Adam und jeder, als Jesus das Erste hier schlachtete und den Erlösungsplan erklärte, da wusste, da war die ganze Kraft Gottes, so wie sie heute da ist, auch da für jeden, um die Sünde zu zerstören und daraus zu leben. Und der Abraham brachte seinen Sohn, aber er musste seinen Sohn nicht bringen. Es reichte, dass er willig war, in Abhängigkeit von Gott und in Gehorsam zu handeln. Es reichte, dass er im Glauben die Tat tat und nicht in der Realität. Und es wurde ihm so angerechnet, wie wenn es es getan hätte. Das ist Abraham glaubte Gott. Er sah sich völlig abhängig von ihm und sagte, wenn dieses der Sohn der Verheißung ist, kann er ihn auch wieder erwecken. Ich werde nicht mehr meiner eigenen Meinung nachgehen, wie ich es gemacht habe mit Hagar, als ich auf meine Frau hörte und einging ein neues Verhältnis, sondern ich werde jetzt genauestens tun und Gott vertrauen, auch wenn es mich alles kostet. So ein Vertrauen muss Gott in uns schaffen, in der Zusammenarbeit mit ihm, dass wir willig sind, das auf den Altar zu tun. Dann sind wir frei von dem Geist der Unabhängigkeit. Dann sind wir frei aus der Knechtschaft der Sünde, wenn wir Gott vertrauen und nicht auf uns selbst. Wir werden die Geschichte dieses großen Kampfes weiter verfolgen durch die anderen Geschichten der Heiligen Schrift. Sicherlich, die Lektion setzt ein sehr großes Tempo an, aber wir werden das Tempo so gehen, dass wir die Dinge verstehen. Es nutzt nichts, etwas durchzurasen und durchzuhalten, ohne dass wir auch verstehen, was wir tun und es begreifen. Die Bibel 20 Mal im Jahr durchzulesen, bringt nichts oder kann nur wenig bringen. Ich muss ihren Inhalt verstehen. Ich muss verstehen, wie es anzuwenden ist in meinem Leben. Ich muss das Brot essen. Es anzuschauen und zu betrachten, bringt nichts. Ich muss es tun. Das heißt es. Deshalb werden wir so weitergehen, bis wir am Ende ankommen dieses Studiums, aber wir wollen die Dinge wirklich verstehen, wie sie im Grundsatz sind, so dass wir nach diesem Studium des großen Kampfes das Ganze so gefestigt haben in unserem Geist und unserem Verstand, dass wir, wenn auch immer wir wieder damit in Berührung kommen, dass wir es wissen und nicht wieder wiederholen müssen und wieder von vorn anfangen. Nein, wir müssen den Plan der Erlösung verstehen. Wir müssen verstehen, wo das Problem des Menschen liegt nach dem Sündenfall. Und wir müssen wissen, das Mittel, das uns zur Verfügung steht, aus Sklaven freier zu werden, aus Blinde sehen. Und wir sind auf dem Weg. Und ich möchte dahin kommen, dass das vollkommen in mir eines Tages durch meinen Erlöser auch stattfindet, dass ich, egal in welche Provokation, nicht mehr meiner sündigen Natur folge, sondern dem Geiste meines Erlösers. Amen.